ARD.
Wir schreiben das Jahr 1861. In einem kleinen Ort in Deutschland findet gleich die Versammlung einer Partei statt. Man wird sich anhören können, was sie für das Land fordern. Man wird mit ihnen diskutieren können. Und wenn ich sage Mann, dann könnte man es auch mit zwei N schreiben. Denn für dieses Treffen machen sich gerade ausschließlich Männer bereit. Viele freuen sich auf den Abend. Ihre Frauen bleiben zu Hause. Nicht aber, weil sie keine Lust haben, sondern weil sie nicht dürfen. Frauen sind zu dieser Zeit bei Parteiveranstaltungen verboten. Sie haben in der Politik nichts zu suchen, heißt es immer wieder. Und vielen von ihnen reicht es, das zu hören. Meine lieben Mäuse des Wissens, herzlich willkommen zu unserer ersten Special-Folge. Immer die letzte Folge eines Monats wird sich nicht um eine spezielle Frau, sondern um eine Errungenschaft drehen. Und die heutige ist eine sowas von essentielle. Denn ihr habt euch direkt für ein sehr wichtiges Thema entschieden. Eins, auf das ich mich auch schon echt freue. Wir werden klären, wieso Frauen damals politisch so eingeschränkt sind. Wie dann erst Einzelne und dann immer mehr von ihnen für einen großen Wandel sorgen und sich so letztendlich das Recht zu wählen erkämpfen. Das alles erfahrt ihr genau jetzt. Denn ihr hört Wissen mit Sohle. Kapitel 1 – Eine ungleiche Ausgangslage. Wir starten wieder mal mit einem Zeitsprung. Ziemlich weit zurück dieses Mal, und zwar ins späte Mittelalter. Damals geben vor allem die Kirche und der Adel den gesellschaftlichen Rahmen vor. Die Menschen sind dabei aufgeteilt in Schichten und das macht sie ziemlich eingeschränkt. Denn die Geburt entscheidet nämlich darüber, wie viel man zu sagen hat. Also ob man in eine hohe Adelsfamilie oder in eine niedere Bauern- oder Handwerkerfamilie geboren wird. Dazu gibt es noch die Kleriker, das sind die Geistlichen, also Mönche oder Nonnen. Diese unterschiedlichen Schichten nennt man Stände. Und das Sagen haben dabei aber meistens die Männer. Frauen werden verheiratet und müssen ihren Ehemännern gehorchen, ganz egal ob der auf dem Thron sitzt oder auf dem Feld. Sie verrichten die gleiche Arbeit, aber bestimmen dürfen sie nicht. Doch es gibt Ausnahmen. Manche von ihnen führen eigene Geschäfte oder übernehmen Betriebe, zum Beispiel oft nach dem Tod des Ehemanns. Dennoch ist man hier extrem weit von Gleichberechtigung entfernt. In der Neuzeit dann verändert sich Europa sehr. Die Kirche verliert an Bedeutung, Stände werden abgeschafft und zwischen dem Adel und den Bauern entsteht das Bürgertum. Das sind reichere Familien, die Geld mit Geschäften und Fabriken verdienen, nicht mehr mit schwerer Arbeit. Sie können sich in Politik einmischen und Einfluss nehmen als freie Bürger. Doch all dieser gesellschaftliche Fortschritt damals ändert nichts an der klaren Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen. Der Mann steht ganz offiziell an der Spitze jeder Bürgerfamilie. Er vertritt sie nach außen, führt die Geschäfte, übernimmt rechtliche Verantwortung und entscheidet in so gut wie allen Angelegenheiten. Er verwaltet auch die Finanzen, unterschreibt Dokumente und führt die wichtigsten Gespräche. Die Frau auf der anderen Seite wird vor allem mit dem Inneren der Familie und des Hauses verbunden. Sie soll sich um Haushalt, Kinder und das Kochen kümmern und dabei die meiste Zeit eben zu Hause bleiben. Also Mann Öffentlichkeit, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Frau zu Hause, Familie, Kochen. Und nicht nur bleibt das Ganze eine Art ungeschriebener Kodex, sondern diese Verteilung wird dann auch noch rechtlich geschützt. In der kirchlichen Ehe hat sich die Frau dem Ehemann eh schon immer untergeordnet. Aber im 19. Jahrhundert führt das Kaiserreich Preußen in Deutschland richtige Ehegesetze ein. In denen wird festgehalten, dass eine Frau in einer Ehe keine Verträge ohne ihren Mann abschließen darf, dass sie nicht frei über eigenes Vermögen verfügen soll. Und auch Nachname sowie Wohnsitz der Familie richten sich ganz nach dem Mann. Dieser muss dann im Gegenzug dafür sorgen, dass die Familie genug Geld hat. Es entsteht so eine Struktur, in der Frauen zwar Verantwortung tragen, aber nur wenig bis keine rechtliche Macht besitzen. Was natürlich mega unfair ist, denn sie sind ja auch Menschen, die im genau gleichen Land leben. Ein gleiches Mitspracherecht wäre da also nur fair. Und jetzt folgt nochmal ein kleiner Zeitsprung ins Jahr 1848. Und oh Mann, Leute, ich würde ja echt gerne sagen, dass es besser wird, aber wie ganz am Anfang gehört, wird es eigentlich immer nur unfairer. Denn nachdem es auf deutschem Gebiet zu einigen Revolutionen gekommen ist, reagiert Preußen mit einem noch strengeren Gesetz, was Vereine betrifft. Denn die Frauen hatten an diesen Revolutionen einen ganz wichtigen Anteil. und aus Angst verbietet Preußen 1850 Frauen die Teilnahme an Vereinen. So bleibt die Frau nicht nur zu Hause absolut ohne Mitspracherecht, jetzt auch ganz offiziell in der Politik. Sie dürfen weder Mitglieder politischer Vereine werden, noch Versammlungen solcher besuchen. Und ganz genau das wird zum Kipppunkt. Viele Frauen fragen sich, wenn wir arbeiten, wenn wir Steuern zahlen, Verantwortung für Kinder tragen, warum dürfen wir dann nicht auch mitentscheiden? Und manche von ihnen beginnen dann, das Rad der Zeit neu zu drehen. Kapitel 2 – Der langsame Wandel. Ganz zentral in dieser Zeit wird eine gewisse Luise Otto Peters. 1819 geboren, also mitten in diese Epoche der Ungleichheit. Während zwar überall in den deutschen Staaten über Freiheit, Verfassung und Bürgerrechte gesprochen wird, merkt sie, dass es eigentlich nur Männer sind, die das tun. Also greift sie selbst zum Stift und veröffentlicht 1849 etwas Revolutionäres. Die Frauenzeitung. Sie schreibt darin, dass es unbedingt Gleichberechtigung brauche, dass sich alle Frauen erheben sollen. Doch der Widerstand ist, wie ihr euch denken könnt, vor allem von männlicher Seite sehr groß. Schnell wird die Zeitung verboten. Doch so schnell gibt Luise nicht auf. Statt sich zurückzuziehen, sucht sie einen neuen Weg. Sie organisiert teils geheime Treffen, knüpft Kontakte, hält Vorträge. Ihr Ziel ist klar, Frauen sollen sich verbünden, um eine machtvollere Stimme zu bekommen. Und im Jahr 1865 kommt es dann in Leipzig zu einer entscheidenden Zusammenkunft. Frauen aus verschiedenen Regionen reisen an, tauschen Erfahrungen aus und beraten über gemeinsame Ziele. Am Ende dieser Konferenz entsteht der Allgemeine Deutsche Frauenverein, kurz ADF. Er ist die allererste überregionale Organisation der Neuzeit, die sich ausdrücklich für Bildung, Berufsmöglichkeiten und Rechte von Frauen in Deutschland einsetzt. Der Verein versucht es erneut, die Frauen schreiben Artikel und veröffentlichen sie in einer eigenen Vereinszeitung, die den Titel Neue Bahn trägt. Darin berichten sie über erfolgreiche Frauen, über neue Ausbildungswege, über positive internationale Entwicklung hinsichtlich der Gleichberechtigung. Dazu formulieren sie Forderungen an die eigene Politik, und zwar tun sie das sehr sachlich und gut begründet, damit sie ernst genommen werden. Und ein wichtiges Mittel dabei werden Petitionen, also Listen mit Unterschriften von Personen, die das alles unterstützen. Immer wieder wendet sich der Verein an Landtage und später sogar an den Reichstag des Deutschen Kaiserreichs. Sie fordern darin Zugang zu Universitäten, bessere Ausbildung für Mädchen, gleiche berufliche Chancen. Sie argumentieren, dass eine moderne Gesellschaft es sich nicht leisten kann, nur die Hälfte ihrer Bevölkerung mit Bildung und politischer Teilhabe zu fördern. Und ganz langsam ist so auch tatsächlich ein Umdenken zu erkennen. Die Politik reagiert auf die Forderungen, allerdings die ersten Jahre noch ziemlich träge. Doch mit jedem Jahr wächst der Druck. Und 1908 ist es dann soweit. Ein entscheidender Schritt. Denn per Richterhammer wird ein neues Vereinsgesetz verabschiedet. Und das ändert vieles. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Frauen endlich offiziell politischen Parteien beitreten und an Versammlungen teilnehmen. Aber freuen wir uns noch nicht zu früh. Das bedeutet damals nämlich nicht, dass sie auch wählen dürfen. Etwas, das sie ebenfalls schon lange und mit immer größer werdender Vehemenz fordern. Nicht nur in Deutschland übrigens, sondern in ganz vielen Ländern. Und teils auch sehr viel radikaler. 1912 in London beispielsweise. Dort schlagen hunderte Frauen die sogenannten Suffragetten Schaufenster von Läden ein. Sie wollen die volle Aufmerksamkeit für ihren Kampf, nicht mehr übergangen zu werden. Und nur 2 Jahre später nähert sich dann ein weiteres, alles veränderndes Ereignis. Kapitel 3 – Der Wendepunkt. Im August 1914 beginnt er, der Erste Weltkrieg. Es sind Kämpfe, wie es sie in einem solchen Ausmaß noch nie gegeben hat. Unzählige Länder ziehen Millionen von Männern dafür ein. Viele von ihnen werden nie wieder zurückkehren. Und das alles ist nicht nur schrecklich, sondern auch eine sehr ungewohnte Situation. Denn plötzlich fehlen unfassbar viele Arbeitskräfte in Werkstätten, auf Feldern, in Büros oder in Behörden. Das öffentliche Leben vieler Länder gerät ins Wanken. Deutschland spricht offen von einer Heimatfront. Damit ist das Leben im Inneren des Landes gemeint, das genauso organisiert werden muss wie der Krieg an der Front selbst. Und plötzlich werden so aus dieser Knappheit Frauen unentbehrlich. In der Rüstungsindustrie stehen sie an Maschinen, montieren Granaten, pressen Hülsen, fertigen Zünder. Arbeiten, die zuvor als typisch männlich galten, werden nun selbstverständlich von Frauen übernommen. In vielen Betrieben sind plötzlich die meisten Arbeitskräfte weiblich. Und das nicht nur in Fabriken. Frauen arbeiten als Straßenbahnschaffnerinnen, tragen Briefe aus, übernehmen Aufgaben in Stadtverwaltung, lesen Strom- und Gaszähler ab. Was für uns normal klingt, ist damals unglaublich ungewohnt. So viele Frauen, die nicht nur zu Hause sitzen und sich um Haus und Kind kümmern. Der Krieg macht so sichtbar, was lange übersehen wurde. Dass Frauen viel mehr sind als das, was ihnen lange gesellschaftlich zugestanden wird. Und damit wird ihre Stimme natürlich auch sehr viel kraftvoller. Denn der Staat braucht sie mehr denn je, also können sie auch mehr fordern denn je. Bedingungslos. Und genau das tun sie. Im Jahr 1917 und besonders 1918 kommt es zu zahlreichen großen Demonstrationen, organisiert und durchgeführt von Frauen mit einer Forderung: endlich das Recht, wählen zu dürfen. Und im Oktober 1918 überschlagen sich dann die Ereignisse. Das Deutsche Reich ist militärisch am Ende, an der Westfront brechen die Linien zusammen. Die Versorgungslage im Land ist katastrophal. Die oberste Heeresleitung, also quasi die militärischen Anführer, erklären der damaligen Regierung, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Als diese dann trotzdem fordert, dass weitere Truppen in den Kampf ziehen sollen, eskaliert es. Gigantische Proteste im Reich brechen aus, angeführt von Matrosen der Marine, die sich gegen diese ausweglosen Einsätze wehren wollen. Binnen weniger Tage entsteht daraus eine politische Bewegung. In vielen Städten schließen sich Arbeiterinnen, Arbeiter und Soldaten an. Und diese Proteste gipfeln dann am 9. November 1918 in der Revolution von Berlin. Kaiser Wilhelm II. Wird abgesetzt durch die Macht der Demonstrationen. Reichskanzler Max von Baden ersetzt ihn und damit endet das Deutsche Kaiserreich. Die Deutsche Republik wird ausgerufen. Der Weg ist nun frei für richtungsweisende demokratische Reformen, für Änderungen an wichtigen Gesetzen. Und so kommt es nur 3 Tage später, am 12. November 1918, zu dem, auf das wir die ganze Folge hingefiebert haben. In einem offiziellen Aufruf der neuen Regierung soll erstmals zu richtigen demokratischen Wahlen aufgerufen werden. Und in einem sehr, sehr besonderen Satz heißt es damals: Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind fortan nach dem gleichen geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht aufgrund des proportionalen Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alte männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen. Männliche und weibliche Personen. Endlich! Es ist geschafft, nach so vielen Jahren des Protests, der Benachteiligung, des Kampfes, dürfen Frauen endlich wählen. Und 2 Monate später ist es dann auch soweit. Im Januar 1919 findet die Wahl zur neuen Nationalversammlung statt. Und auf Bild 1 in den Shownotes könnt ihr sehen, wer da endlich vor den Wahllokalen stehen darf. Nämlich unzählige Frauen. Dazu habe ich auch gleich noch ein paar wirklich bewegende Zahlen für euch. Mehr als 17 Millionen Frauen nutzen ihr neues Recht. Das sind über 80% der wahlberechtigten Frauen. Und es bleibt nicht nur beim Wählen. Frauen dürfen jetzt nämlich auch gewählt werden. 37 von ihnen ziehen als Politikerinnen in die Nationalversammlung ein und helfen damals mit, eine neue Verfassung zu erarbeiten, auf der Deutschland auch heute noch zu großen Teilen fußt. Zusammenfassung: Über Jahrhunderte hinweg ist die Gesellschaft ziemlich streng geordnet. Männer vertreten Familie und Staat nach außen, Frauen tragen die Verantwortung in Haushalt und Kindererziehung. Obwohl das sehr wichtige Aufgaben sind, bleiben sie rechtlich und politisch betrachtet jedoch so gut wie ausgeschlossen. Nach 1848 verschärfen Gesetze die Lage in Deutschland sogar noch mehr. Frauen dürfen ab diesem Zeitpunkt weder politischen Vereinen angehören, noch Versammlungen solcher besuchen. Also der absolute Ausschluss. Und trotzdem organisieren sie sich, gründen eigene Zusammenschlüsse und fordern so Bildung, Berufschancen und Mitbestimmung. Luise Otto-Peters wird dabei zu einer treibenden Kraft dieser Bewegung. Sie wird Mitgründerin des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, eine überregionale Organisation, die systematisch Reformen einfordert. Auf großen Druck hin fällt 1908 dann auch schließlich das Vereinsverbot. Frauen dürfen Parteien beitreten, doch die mit wichtigste Forderung, das Wahlrecht, bleibt ihnen weiter verwehrt. Bis der Erste Weltkrieg alles verändert. Nachdem ein Großteil der Männer eingezogen wird, wird die weibliche Bevölkerung zur tragenden Säule des Landes. Sie arbeiten in Fabriken, Verwaltung und öffentlichen Diensten, halten die sogenannte Heimatfront am Laufen. Und mit dem Zusammenbruch des Kaiserreichs am Ende des Ersten Weltkriegs nutzt eine neue Regierung den Moment. Sie ruft zu Neuwahlen auf und schafft die Revolution. Denn erstmals in der Geschichte des Landes dürfen 1918 alle Menschen, die älter sind als 20, wählen. Männer und Frauen. Über 17 Millionen von ihnen folgen dem Aufruf. 37 ziehen dann sogar in die Nationalversammlung ein und wirken so an der Weimarer Verfassung mit. Endlich! Boah, ey, was eine Folge. Irgendwie am Ende mit einem schönen Gefühl. Also erstmal ist es natürlich mega unfair, dass wir Frauen überhaupt so krass dafür kämpfen mussten, Mitspracherecht zu haben. Etwas, wofür wir alle extrem dankbar sein sollten. Seit ich 18 Jahre alt bin, gehe ich bei jeder Gelegenheit wählen. Etwas, das für mich eigentlich schon immer selbstverständlich war. Die Folge zeigt, dass es das eben nicht immer war und man dieses hart erkämpfte Privileg wirklich wertschätzen sollte. Stellt uns daher auch gern alle eure Fragen rund um das Thema Frauenwahlrecht. Die gibt es dann next week in unserer nächsten Folge. Und damit jetzt alles zu dem, was ihr über Sophie Scholl und die Weiße Rose wissen wolltet. Frage Nummer 1 ist von Finja und Hey Hey Hey. Ja, auch erstmal Hey zurück an dich. Beide wollen wissen, was aus Sophies Eltern geworden ist. Also Mama und Papa Scholl, Magdalene und Robert hatten nach der Festnahme und dem Tod ihrer beiden Kinder leider eine besonders schwere Zeit. Nicht nur wegen der Trauer um Tochter und Sohn, sondern auch, weil die Nazis die Familie sogar in Sippenhaft nehmen wollte. Das bedeutet, dass man sie alle mit bestraft. Die Eltern und auch Sophies Schwester Inge werden daraufhin sogar festgenommen. Mama Magdalena und Inge kommen später wieder frei. Vater Robert bekommt aber 18 Monate Haft. Der Grund unter anderem das Hören ausländischer Radiosender. Schrecklich, oder? Nach dem Krieg wird er aber aus dem Gefängnis entlassen und ganz schön noch, er wird dann sogar eine Zeit lang Oberbürgermeister der Stadt Ulm. Frage 2 kommt von Mrs. C.S. Ich liebe Avocado und Zoe. Und nee, ich habe mir die Frage nicht selber gestellt. Wie viele Mitglieder hatte die Weiße Rose insgesamt? Also da gibt es damals erstmal einen kleinen harten Kern aus 6 Menschen, die besonders eng zusammengearbeitet haben, wisst ihr ja aus der Folge. Unterstützt werden sie aber zusätzlich noch von zahlreichen Helferinnen und Helfern, zum Beispiel beim Verteilen der Blätter. Die genaue Anzahl ist unbekannt, in einem Artikel der Weiße Rose Stiftung kann man aber lesen, dass rund 60 Mitstreiter in mehreren Prozessen von den Nazis angeklagt werden. Also kann man davon ausgehen, dass es vielleicht sogar mehr als 100 unterstützende Personen gab. Und die letzte ist von Matteo und Melissa. Zoe, wie konnte die Gestapo eigentlich die restlichen Mitglieder ausfindig machen? Und ja, Leute, das lief so ab. Nachdem Hans und Sophie verraten und verhaftet wurden, macht die Gestapo sehr viel Druck. In Verhören und bei Durchsuchungen finden sie dann auch immer mehr Hinweise. Zum Beispiel eine Schreibmaschine und auch einen Entwurf für ein weiteres Flugblatt, das Hans ja bei sich getragen hat. Dadurch kommt die Gestapo auch auf Christoph Probst. Und von da aus nach und nach auch auf viele weitere Menschen aus dem Umfeld. Und damit, meine Mäuse des Wissens, sind wir wieder einmal am Ende unserer Folge angekommen. Wir hoffen natürlich wie immer, dass sie euch gefallen hat und sind gespannt, auf welche Wissensreise ihr uns als nächstes schickt. Folgende 3 Damen haben wir für nächste Woche zur Auswahl. Als erstes Mileva Maric, eine begabte Physikerin und die erste Frau im Physikstudium an der ETH Zürich, die lange im Schatten ihres Ehemanns Albert Einstein steht. Dann Diane Fossey. Eine Primatenforscherin, die in Ruanda das Verhalten von Berggorillas analysiert und die Tiere schützt. Sie kämpft mutig gegen Wilderei, deren kompromisslose Verbrechen Diane leider am Ende das Leben kosten. Und last but not least Rola El-Halabi, eine deutsch-libanesische Boxweltmeisterin mit einer beeindruckenden Karriere. 2011 überlebt sie ein Attentat ihres eigenen Stiefvaters und kämpft sich im wahrsten Sinne des Wortes trotz schwerer Verletzung zurück in den Boxring. Wir sind gespannt, für wen ihr euch entscheidet und hören uns damit dann am Mittwoch um 23.59 Uhr wieder. Bis dahin verbleiben wir wie immer mit ganz viel Liebe für euch alle und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.